Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der Ink Art Fair. Dem Kunstfestival vom 6. bis 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek. Entdecke und kaufe Kunst von jungen Talenten und renommierten Größen. Vom 6. bis 8. September auf der Ink Art Fair im Museum der Arbeit in Barmbek.
Heute befrage ich den Musiker, Journalisten und vor allen Dingen Kultmoderator Peter Urban. Ahoi Peter.
Ahoi Lars, danke für die Blumen.
Lieber Peter, wir reden über etwas sehr, sehr Schönes, aber das Ganze hat auch sehr traurige Aspekte. Wir reden über das schöne 50 Jahre Logo. Dieser Club ist wirklich eine recht einmalige Geschichte hier in Hamburg, aber, und auch sicherlich einzigartig, aber wenn ich mir das ganze Umfeld so angucke, Hafenklangstudios haben jetzt auch irgendwie Probleme, Molotow muss umziehen, die ganze Clubkultur ist irgendwie auch schlecht beieinander. Fangen wir aber mal mit dem Schönen an. Du hast ein Vorwort geschrieben in dem Erinnerungsband zu 50 Jahre Logo. Was steht denn da sinngemäß drin?
Also, wie ich das Logo kennengelernt habe. Ich war Student und lief immer da vorbei, wenn ich zur Stabi wollte. Da war da so ein Flachbau und da war ein Möbelladen drin. Und irgendwann sah ich da Tische und Menschen drin und dann war es ein Café. Und kurz danach stand auch angeschlagen, es würde Musik gemacht. Und das war so 74, genau. Und dann wurde es ein Musikcafé, ein Musikladen und hatte sehr, sehr unterschiedliches Programm. Blues, Boogie, Rock, Rock'n'Roll. Also da lief ja nun alles und war für die Hamburger Szene extrem wichtig. So besonders in den späten 70ern in Konkurrenz, aber auch zusammen mit dem Pö und in den 80ern, in den 90ern. Und wie gesagt, auch noch bis heutzutage. Ich bekenne, ich war jetzt lange nicht mehr im Logo. Ende September spielen Bad News Reunion, also unsere Band, ein Konzert im Logo zum Jubiläum. Da bin ich dann zum ersten Mal wieder da. Und das Konzert wird was Besonderes, weil also Inga Rumpf als besonderer Special Guest mit uns da zusammen auftritt. Also da freue ich mich schon sehr drauf und so wird das Logo gefeiert. Und es gibt, wie gesagt, einen wirklich interessanten Band mit Fotos und Geschichten aus dem Logo. Aber die richtigen Geschichten dazu, die weiß Carsten Schölermann. Also den muss man sprechen. Aber dann musst du dir mehr Sendezeit gönnen, weil Carsten erzählt und erzählt.
Aber der redet aber auch sehr schnell. Das ist dann wiederum der Vorteil, wenn man viel zu sagen hat.
Da gewinnst du.
Aber wenn es um die Geschichten im Logo geht, in diesem Erinnerungsband, was ist denn so deine prägendste Geschichte gewesen? Entweder eine Geschichte, an die du dich nicht mehr erinnern kannst, weil du auf allen Vieren da rausgekommen bist, oder möglicherweise eine Band, die dich unfassbar umgehauen hat.
Also ich war sehr oft im Logo. Erst habe ich mir einfach Bands angeguckt und dann haben wir da selbst gespielt mit unserer Band, mit Abi Wallenstein, mit Caro, der Sängerin, und dann vor allen Dingen mit Bad News Reunion, denn das war die Premiere im Logo, da begann unsere Bahn, unsere was immer Laufbahn. Wir haben ein Album gemacht, live im Logo, das war eine Benefizplatte und ein Benefizkonzert und von da an wurde das eine feste Band. Also für mich ist das Logo wirklich wegweisend gewesen, aber an Konzerten kann ich mich an großartige Abende erinnern mit Hermann Brood und seiner Band, mit vielen holländischen Bands wie Vitesse, aber auch mit vielen amerikanischen Künstlern. Bonnie Raitt haben wir zum Beispiel da aufgenommen und mit dem NDR war ich oft da im Ü-Wagen. Wir haben Konzerte mitgeschnitten. Und in den 90ern waren die NDR-Aufnahmen in der Reihe Hörproben, die auch Susanne Hasenjäger mit organisiert hat, mit Klaus Wellershaus. Und wir haben Konzerte aufgenommen von Leuten wie Blumenfeld und anderen Leuten, die zur Hamburger Schule gehörten. Und ich glaube, für die Entwicklung dieses Genres, dieser Stilrichtung, wie immer man das bezeichnen will, war das Logo sehr, sehr wichtig. Und auch diese Aufnahmen, die wir da gemacht haben.
Was ja bezeichnend ist für einen richtig guten Club. Man muss da drin schwitzen können. Und im Logo kommt man, glaube ich, überdurchschnittlich schnell zum Schwitzen, weil es auch so niedrig ist. Und was ja auch bezeichnend ist, sind ja die Balken, die einfach irgendwie, also aus statischen Gründen natürlich, aber ja, irgendwie immer im Wege stehen, oder?
Also auf
wie
der
hast
Bühne
du das denn gelöst? Immer erste Reihe? oder wie?
Nee, ja, aber auf der Bühne ist ein Pfahl, ein Pfosten.
Ja.
So, und wenn man auf der Bühne steht, dann muss man sein Keyboard extra so drapieren, damit du irgendwie noch zu sehen bist. Aber die Musiker fanden es klasse. Ich weiß, Bonnie Raitt hat gesagt, ey, das ist ja unglaublich, so eine Bühne habe ich noch nie gesehen. Und man kann sich gut dranlehnen, wenn man singt. Und es ist wirklich ein Laden. Der hat seine Eigenheiten. Die Luft ist schrecklich, gebe ich zu. Vielleicht haben die ja mittlerweile eine Klimaanlage. Ich weiß es nicht. Und der Billardtisch da hinten, wenn du eine ruhige Ballade gespielt hast und hinten spielten Leute Billard und klackten dir immer voll in die schöne, leise, emotionale Harmonie. Also das Logo war auch ein toller Treffpunkt. Ich weiß, ich saß öfters da auf dem Nachtspeicher und am Eingang, da ist eine Nachtspeicherheizung gewesen, da konnte man gut drauf sitzen. Vielleicht gibt's die immer noch. Und traf Leute, sah, wer reinkam, wer rausging und so weiter. Ich habe sehr viele Kontakte dort geknüpft. Super Platz.
Das Logo stand ja im Jahr 2000 auch kurz vorm Umzug,
ja.
Und nach Corona sogar knapp vor der Schließung. Ich habe ja schon angesprochen, es wurde ja vor einem Dreivierteljahr schon immer über das Clubsterben philosophiert. Jetzt hat sich vor einigen Tagen das Hafenklang irgendwie gemeldet und gesagt, uns geht's auch nicht gut. Mit wie viel Sorge betrachtest du das oder sagst du dir, ach na ja, gut, meine Clubzeit ist vorbei?
Nee, das sehe ich schon, das verfolge ich schon, obwohl ich nicht selbstständig irgendwie reingehe. Aber ich finde schon wichtig, dass die Menschen nicht nur in riesige Stadienkonzerte gehen sollten und dann auch noch unglaublich teure Preise zahlen, sondern sie sollten auch in diese kleineren Konzerte und in diese Clubs gehen. Also so ein Club wie Mojo oder eben auch Molotow, der muss voll sein, sonst funktioniert das nicht. Und ich muss dir aber ehrlich sagen, den Umzug des Molotows, den sehe ich echt positiv. Das ist ein legendärer Ort. Die ziehen ins alte Top Ten. Und das war eigentlich mehr als der Star Club. Star Club, der Musikladen in Hamburg. Und insofern, da haben die Beatles auch zum Beispiel am meisten gespielt. Und dann war er in einem jahrelangen Club eine Disco. Und nun wieder ein Musikclub, finde ich doch super. Aber gibt dir schon recht. Also auch andere Läden haben Konzerte, die sind entweder voll oder einige werden abgesagt, weil sie nicht voll sind. Es muss Konstanz herrschen. Also es muss im Knus, in der Fabrik, in den ganzen Läden auf dem Kiez muss Konstanz herrschen. Das heißt, die Leute müssen eben, das ist mein Appell, auch da hingehen. Und da erleben sie ganz, ganz spannende Sachen, die sie woanders nicht sehen. Und nicht nur in diese riesigen Konzerte.
Wann hast du denn das letzte Mal eine Band quasi auf einer Bühne entdeckt? Ganz gleich in welchem Bereich. Ist dir das häufiger so gegangen? Ich gehe ja lieber zu Konzerten, wo ich die Musik schon kenne. Aber du bist ja wirklich als Feingeist der Musik ja auch jemand, der immer wieder trüffelmäßig Musik rausgesucht hat.
Ja, ne? Das war aber früher sehr oft der Fall. Das, ehrlich gesagt, mache ich in letzter Zeit natürlich nicht mehr so, weil ich entdecke da die Sachen woanders. Aber früher war es oft so, da ging man ins Pö, ins Logo auch, kannte die Bands gar nicht und entdeckte manchmal ganz tolle Sachen. Oder ganz früher ins Top Ten, da war ich 7, 6 Abende in der Woche und habe da englische Bands gesehen, von denen ich noch nie gehört hatte. Also das musste man machen, aber bei mir ist das ja nun auch jetzt schon ein bisschen länger her, dass man irgendwelche neuen Talente oder so sichtet oder sieht. Da gibt es sicherlich auch neue Läden, die ich zum Beispiel noch gar nicht kenne, aber es gibt ja das Clubkombinat und es gibt ja auch Unterstützung von der Kulturbehörde, die ich hoffe konsequent weitergeführt wird, auch unter der jetzigen Landesregierung. Das hoffe ich, denn offensichtlich können diese Clubs ohne diese Unterstützung gar nicht existieren.
Du hast ja an der Uni in Hamburg studiert, das heißt, du bist im Grunde, konntest du morgens direkt purzelbaumschlagend aus dem Logo in den Hörsaal rein.
Ja, genau.
Hat dich das sehr häufig daran gehindert, ein noch besserer Student zu werden?
Nein, aber bei mir war es eher das Pö. Als ich studierte, war das Logo noch nicht eröffnet. Als das Logo eröffnete, da schrieb ich meine Doktorarbeit. Aber so das andere war mehr das Pö. Und ich wohnte auch in der Nähe des Pös. Und da war es auch noch sehr, sehr spät. Und ich hatte aber meine Seminare und Vorlesungen immer so gelegt, dass die nicht um 8 Uhr oder um 10 Uhr begannen. Die waren meistens später. Also insofern hatte ich da kein Problem.
Zum Geburtstag darf man sich ja was wünschen. Jetzt bist du nicht das Geburtstagskind, aber nee. Wenn du dir was wünschen dürftest für das Logo, es gibt ja so verrückte Ideen, dass Leute sagen, Mensch, wenn die Stones nochmal in der Markthalle spielen würden oder so, das wäre ganz großartig. Nenn doch mal 1, 2 Bands, die so hypothetisch, die es auch noch gibt, vielleicht dann doch nochmal ins Logo zurückfinden sollten oder überhaupt mal hinfinden sollten. Was würdest du dir denn wünschen?
Es gibt ja großartige Bands auch eben hier in der Stadt. Ich denke, das ist eher ein lokales Thema. Also wenn Blumfeld mal wieder spielen würden oder Distelmeier wenigstens alleine. Oder ich erinnere mich an große Konzerte mit Maxim Rath. Das war die Band von André Rademacher und Alex von Oswald. Wenn die noch mal wieder zusammenkommen würden, da würde ich sagen, mal ist das Logo der Platz, wo sie das machen sollten. Und das wären wirklich schöne Ideen, ehrlich gesagt.
Du hast ja dieses Jahr das erste Mal den ESC nicht moderiert. Also nicht seit Bestehen des ESC, aber seit sehr langer Zeit, 25 Jahre. Es ist jetzt ein paar Monate her. Hat das eine Lücke gerissen in deinen ganzen Jahresablauf? Fehlt dir irgendwas? Oder manchmal merkt man das ja immer erst hinterher.
Also vom Zeitaufwand hat es mir nicht gefehlt, weil ich extrem genug zu tun habe mit Podcasts, mit Radiosendungen, mit Lesungen für mein Buch. Ich bin ständig ja unterwegs gewesen, um aus meinem Buch zu lesen. Und das ist von der Zeit her nicht, aber vom Gefühl her war das schon ein Bruch. Also ich wäre gern dabei gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch Botschaften und Nachrichten von meinen Kollegen aus den anderen Ländern bekommen und die sagten, oh, wo bleibst du? Wir vermissen dich und so. Das geht einem schon ein bisschen nahe. Und deswegen hätte ich es gern gemacht. Wenn ich mir diesen ESC in diesem Jahr anschaue, bereue ich es allerdings nicht so richtig, weil musikalisch war das eine Katastrophe, fand ich. Also es gab kaum gute Songs, es gab sehr viele schrille, aber komplett substanzlose Aufführungen, einfach nur nach Schein, nicht nach Inhalt, nur nach außen Geballere, Geknalle, schrill möglichst und thematisch auch vollkommen blödsinnig. Also ich meine, immer wieder dieselben Thema der Selbstverwirklichung sind ja schön, aber wir haben das nun alles jetzt gehört und gesagt, es braucht wieder gute Songs. Warum nicht mal einen langsamen, ruhigen Song? Ich habe keine einzige Ballade da gehört. Und berühmte Künstler wie Taylor Swift, Billie Eilish oder andere, die haben riesen Hits mit Balladen. Balladen sind für die wichtige Songs. Aber beim ESC wurde nur geknallt. Und ehrlich gesagt, es war einfach mir zu schwach, was da ablief. Da muss der ESC aufpassen, nicht in eine Schublade zu fallen. Das normale Publikum, das das einfach als Samstagabendunterhaltung sich anschaut, als Familienprogramm, kein Interesse mehr hat, dass das denen zu schrill, zu blöd ist. Also ich finde, es muss wieder ein bisschen zur Basis zurück. Einfach gute Musik machen, fertig.
Jetzt hast du deine Meinung schon zu einem Thema gesagt. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, richtig auszuteilen oder zu loben.
Nice. Oder Scheiß.
Ist unsere Kategorie, wo du sagen darfst, was jetzt dir besonders auf die Nerven geht oder ob du was loben möchtest.
Also, es waren ja die Olympischen Spiele vor ein, zwei Wochen. Ja. Fantastisch. Die besten Olympischen Spiele aller Zeiten für mich. Und ich habe sie seit 1956 direkt erlebt. Damals gab es zwar keine Fernsehübertragung, aber trotzdem. Aber das war wirklich so grandios. Aber es gab Kommentatoren und vor allen Dingen Co-Kommentatorinnen oder Kommentatoren, die so einen Mist erzählt haben, dich zugeballert haben mit komischem Fachwissen, das keiner hören will, oder einfach mit Ignoranz und Uninformation. Zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier hat der ARD-Kommentator mitten in den Auftritt von Lady Gaga reingequatscht. Ich meine, wenn Lady Gaga kommt und was singt, dann redet man nicht drüber, da hält man die Klappe. Oder jetzt bei der Abschlussfeier, der Mann vom ZDF, meine Güte, der hat nicht erkannt, dass die amerikanische Flagge von Simone Biles, der berühmtesten Sportlerin der Olympischen Spiele, gehalten wurde und an Tom Cruise übergeben wurde, wurde die Flagge von Simone Biles. Das hat der nicht bemerkt. Der dachte, ja, was, da steht ein kleines amerikanisches Mädchen neben der Bürgermeisterin von Los Angeles. Er erwähnte das nicht. Außerdem erkannte er deutsche Olympiasieger nicht. Da stehen Oliver Zeitler und andere, die Kanuten, die man nun wirklich im Fernsehen dauernd gesehen hat. Und der sagt dazu nichts. Ja, Sportler eben. Also solche Ignoranz regt mich sehr auf, besonders als gestandener Öffentlich-Rechtlicher. Ich finde, als Öffentlich-Rechtlicher muss man besonders gut sein. Man muss alles wissen und man muss es richtig erzählen und nicht die Leute langweilen oder dumme Sachen erzählen.
Am schönsten finde ich ja in diesem Gespräch, dass deine Leidenschaft wirklich so spürbar rüberkommt, für Sachen sich zu ereifern und dafür einzusetzen. Und insofern hoffe ich, dass sie deine Euphorie auch alle mitbekommen, die das jetzt gehört haben und jetzt zuhauf in die Clubs reingehen und wir alle gemeinsam die Hamburger Clubs retten. In diesem Sinne, lieber Peter, herzlichen Dank und Ahoi.
Danke dir. Ahoi, Lars. Mach's gut.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.